Ja, meine Lieben, wir sind ja jetzt dran an einer Predigtreihe zum Thema Geld und Besitz und unseren rechten Umgang mit unserem Geld und unserem Besitz. Passend zur Herbstzeit, der Erntezeit. Ein Thema, das in der Bibel wirklich wichtig ist, gleichzeitig nicht einfach ist, nicht ohne Grund eher selten Thema einer Predigt und eines Gottesdienstes. Wir wollen sehen, ob uns die Predigtreihe damit ein bisschen voranbringt. Im Grunde haben ja Steffen und der TO das Thema auch schon anklingen lassen. Steffen vor 14 Tagen sein Thema mehr wollen als erster Anstoß zum Unglück der Menschen im Paradies, das mehr wollen. Und da nahm alles Elend seinen Anfang. Und Theo hat uns ja letztes Mal im Familiengottesdienst auch sehr lebendig und dramatisch das berühmte Gleichnis vom reichen Kornbauern vor Augen geführt. Der Kornbauer, der halt eine tolle Ernte hatte und die bei sich behalten wollte. Und es hieß, der ist halt reich bei sich, aber er ist nicht reich bei Gott. Und er ist deshalb ein Narr, ein Idiot, sagt Gott. Heute wollen wir etwas weiter damit einsteigen. Ganz klar ist, dass für die Bibel und insbesondere für den Herrn Jesus selbst und in seiner Nachfolge der Apostel vom Geld und Besitz erhebliche Gefahren und Risiken ausgehen. Das ist ja keinem von uns als Bibelkenner, die wir sind, unbekannt. Gefahren und Risiken, ein gefährliches Terrain. Jesus geht ja so weit, dass er für einen wirklich reichen Menschen, also einen, der wesentlich mehr hat, als er zum Leben braucht, also es waren damals zu seiner Zeit vor allem Großgrundbesitzer, auch erfolgreiche Kaufleute, der Adel, höhere Staatsbeamte. Also, dass es für diese Sorte Menschen kaum eine Chance gibt, das zu gewinnen, wofür er ja so wirbt. Das, was Jesus den Menschen nachbringen will, wird bei einer ganz bestimmten Sorte Mensch auf Ablehnung, auf Erfolglosigkeit stoßen. Denn was er ihnen sagen will, ist das Reich Gottes. Und am bekanntesten in dem Zusammenhang ist uns allen vielleicht Jesu Spruch vom Kamel und dem Nadelöhr. Leichter geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes komme. Oder auch seine berühmte Erzählgeschichte vom armen Lazarus und dem reichen Mann. Die Geschichte geht ja ganz einfach strukturiert eigentlich so aus: Zum Schluss kommt der Arme in den Himmel und der Reiche in die Hölle. Und der Arme nur deshalb, weil er arm ist. Oder auch sehr bekannt für uns das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Da geht es ja Jesus darum, wie das Wort Gottes, also die Botschaft Jesu vom Reich Gottes, in ein Menschenherz reinkommt und welche Probleme es da gibt. Und eins der Probleme ist ja, dass das Wort Gottes einfach anfangen will zu wachsen im Menschenherzen. Und dann wird es aber niedergemacht, wird es erstickt. Und zwar von den Sorgen und dem trügerischen Reichtum. Trügerischer Reichtum, genau. Das ist, was Jesus damit auch sagen will. Reichtum ist praktisch immer trügerisch. Und deshalb die unhörbare Warnung der Heiligen Schrift: Lasst euch nicht trügen. Jetzt kann man ja sofort einwenden: Ja, aber hallo, so ein Reicher, so Dimension Großgrundbesitzer, Staatsbeamter, also Entschuldigung, das bin ich ja wirklich nicht. Bin ich Bill Gates? Also ist diese ganze Rede von dem Reichtum überhaupt für unsere, für meine Ohren gedacht? ist sie. Klar, ist sie. Das liegt schon deshalb nahe, weil dieses Thema ja in den Reden von Jesu einen ziemlich breiten Raum einnimmt. Das Thema kommt immer und immer wieder vor in dem, was ihn bewegt, wenn er die Menschen sieht. Und das heißt, er will es allen Menschen sagen, worum es da geht. Da ist kein so, also hört mal her, meine lieben Nachfolger, jetzt habe ich mal wieder einen Spezialspruch, aber der ist nur für diese ganz kleine Gruppe von den oberen 5% der Gesellschaft. Die anderen dürft euch mal gelassen zur Seite setzen und mit mir sagen, ja, das sind die Bösen, die kommen in die Hölle, und also das könnt ihr jetzt mit mir sagen, ihr seid nicht betroffen. Es wäre merkwürdig, wenn das Jesu Haltung wäre und er das immer wieder den Leuten auf dieses Thema kommt. Natürlich meint er die, die um ihn sind. Und das wird ganz besonders eindrucksvoll deutlich an dieser spontanen Reaktion der Umstehenden, die uns berichtet wird, als Jesus diesen Spruch vom Kamel und dem Nadelohr sagt. Also als Jesus sagt, ein reicher Mensch kann nicht in den Himmel kommen. Das sagen die nämlich, viele von euch wissen das, ja, wer kann dann überhaupt noch selig werden? Das heißt, sie haben kapiert, das gilt für jeden Menschen, dieses Problem, obwohl die meisten gar keine Reichen sind. Und Jesus sagt als Antwort nicht etwa, aber hallo, das ist doch bloß für die Reichen gedacht, ihr seid doch gar nicht reich, sondern er sagt, ja, genau, ihr habt recht. Bei Menschen ist das tatsächlich unmöglich. Womit nochmal Jesus sagt, dieses Gleichnis meint jeden. Und da muss man mal sagen, es geht anscheinend bei diesem ganzen Thema Reichtum, Besitz, Geld, das Jesus immer wieder auf den Tisch bringt, nicht nur um das Reichtum und Besitz haben, sondern auch um es haben wollen. Auch die, die ganz gern reich wären, sind angesprochen. Ups, das kommt uns schon ein Stückchen näher. Einfach alle, die Reichtum und ordentlichen Besitz über das notwendige Maß hinaus eigentlich ganz attraktiv finden. Diese Attraktion, dieses Angezogensein, das ist anscheinend das Thema. Gut, jetzt muss man an dieser Stelle unbedingt und fairerweise sagen, vor allem global gesehen, gibt es natürlich zahllose Menschen, die so erbärmlich arm leben, dass man denen wirklich nur von Herzen wünschen kann, dass sie mehr haben. Dass für die einfach zum Überleben etwas mehr Besitz attraktiv ist, ist ganz schlichte Lebensnotwendigkeit. Und es läge der Schrift fern, dieses Grundrecht, etwas zum Leben zu haben, auch an materiellen Dingen, einem Menschen abzusprechen. Also niemand, auch nicht die Schrift, redet hier von einer völligen Besitzlosigkeit. Das ist nicht das Thema, nicht als generelle Entfernung. Das Problem allerdings, von dem Jesus spricht und das halt gerade auch in unsere Gemeinden und in unsere Herzen hineingesagt werden muss, das Problem ist der Besitz, der über dieses Lebensnotwendige weit hinausgeht. Also das Problem, dass man Besitz und Reichtum attraktiv empfindet oder gar die Schilderung, ja, Besitz und Reichtum ist einfach attraktiv. Also, da ist vielleicht einer, der sagt, ich habe Hunger und meine Kinder auch. Gut, und dann ist Geld gut und willkommen, damit wir satt werden. Aber dann bin ich satt und meine Kinder auch. Aber das Geld bleibt irgendwie gut und willkommen. Her damit, ein bisschen mehr kann ja nicht schaden, sagt das Gefühl. Wenn sich da ein materieller Gewinn anbietet, eine gute Gabe an materiellen Dingen, die so sich mir anbietet, da würde ich jetzt nicht Nein sagen. Kann doch nicht schaden, ein bisschen mehr. Erstmal als Gefühl, das da ist. Und da sagt Jesus, doch, das kann sehr wohl schaden. Also einfach, weil wir uns selber und den Menschen uns eigenes Herz mal so angucken können und sagen, ja, also Geld zu bekommen oder einen schönen Besitz, das löst erstmal ein gutes Gefühl aus. Und Geld zu verlieren, löst ein blödes Gefühl aus. Also, wenn ich jetzt einem von euch 20 Euro schenken würde, hätte der wahrscheinlich ein gutes Gefühl, oder? Hättest du ein gutes Gefühl, wenn du jetzt 20 Euro geschenkt kriegtest? Bitte? Hättest du ein gutes Gefühl dabei? Er hätte ein gutes Gefühl dabei, so. Also, hier, fertig. 20 Euro für dich. Dafür, dass er uns demonstriert, dass ich die Wahrheit über den Menschen sage. Okay. Patrick, wie ist jetzt dein Gefühl? Immer noch gut, ja, geht ja nicht anders. Ich kann ja nicht sagen. Also, das wusste ich nicht, also nichts abgesprochen, gell? Soll nur interessant zeigen, dass nicht etwa nur der Patrick ein gutes Gefühl hatte, sondern auch der Hans-Peter, der daneben saß, eine Sekunde dachte, ja, der Uli hätte auch ein bisschen weiter nach links gehen können. Okay, also nur, ich glaube, wir können da alles einfach erstmal mitgehen, auch ohne die Demonstration, und sagen, natürlich, mehr zu haben, Geld, Güter zu bekommen, das ist einfach erstmal attraktiv. Und das ist doch auch ganz naheliegend. Warum? Denn Geld und Besitz bedeutet doch einfach und simpel erstmal ein Mehr an Lebenslust, an Entfaltungsmöglichkeiten. Geld bedeutet auch ein Mehr an Macht, um die Dinge zu gestalten. Mit Geld kann ich andere Leute dazu bringen, mir zu dienen. Gehe ich da in so ein Restaurant, nennt man das, und da setze ich hin und da kommt eine Frau und fragt mich nach meinen Wünschen und dient mir und nährt mich ganz toll, und zwar bloß deshalb, weil ich hinterher Geld dafür zahle. Also klar, mein Geld bringt andere Leute dazu, mir zu dienen. Das fühlt sich doch gut an. Also mit Geld kann ich ganz viel Lebenserweiterung einkaufen. Man könnte sagen, ja, Geld bringt Freiheit. Freiheit in meiner Selbstbestimmung, Freiheit in meiner Lebensgestaltung. Was ich begehre, und das Geld ist dazu, auch was mir sinnvoll erscheint, was ich gestalten will, auch durchaus im besten, wohlmeinenden, menschlichen Sinn gestalten will, vielleicht sogar für andere gestalten will, das kann ich mit Geld. Doch nicht so schlecht. Darüber hinaus bedeutet Geld und Reichtum natürlich auch Ansehen vor den Leuten. Davon sind wir ja nicht frei. Je dicker die Karre, mit der du vorfährst oder dich vorfahren lässt, desto höher ist automatisch der Respekt, den du von den Leuten kriegst. Das ist was anderes, als im Arbeitsamt anstehen zu müssen. Im Arbeitsamt, das ist demütigend. Mit der dicken Karre vorfahren, das ist herrschaftlich. Kein Wunder, dass einem das gut tut. Darüber hinaus, auch wenn ich arbeite, Geld ist ja auch ein Gegenwert meiner Leistung. Also in dem Geld, das ich da bekomme, merke ich, dass ich was wert bin. Das ist auch ein bisschen das Problem des Ehrenamts. Das ist schon ein Unterschied, ob du einen Vortrag hältst und kriegst hinterher 1.000 Euro dafür. Oder 10.000, wenn du Steinbrück heißt oder so. Der hat das damals bekommen. Nach seiner. Also kommt für einen Abend, hält einen Vortrag, kriegt 10.000 Euro dafür. Das tut dem ja nicht deshalb gut, weil das ein armer Kerl ist und der 10.000 Euro braucht. Sondern, der sagt, dieses Geld bekommen wertet mich auf vor den Menschen und vor mich selber. Geld bekommen steigert mein Selbstbewusstsein. Also schließlich noch was. Dann ist aber endlich genug Lobpreis des Geldes. Geld bedeutet ja auch eine gewisse Macht der Gestaltung über die Zukunft. Also diese berühmte Sicherheit. Es hieß ja erst gestern oder vorgestern im Haller Tagblatt, dass im Moment die größte Sorge und Bedrückung unserer Zeitgenossen die Inflation ist. Die Angst, dass das Geld, ihr Auskommen weniger wert ist, dass sie Wohnung nicht mehr bezahlen können und solche Dinge werden genannt. Also, dass die Zukunft bedrohlich wird und je mehr Geld ich habe, desto sicherer bin ich doch vor diesen Unbilden der Zukunft. Also vor der Sorge ums tägliche Auskommen ist das Geld ein Schutzschild. Okay, jetzt kann man natürlich lange diskutieren, ob man sagen muss, ja, das sind doch alles noch diese Notwendigkeiten, von denen wir am Anfang sprachen. Oder ob wir sagen müssen, wir reden hier vom Besitz, von der Attraktivität dessen, was über das Lebensnotwendige hinausgeht. Okay, da sind die Grenzen sicher fließend. Also ist ein Mittelklassewagen noch okay, aber ein dicker SUV ist nicht mehr okay? Ist eine Bergtour im Mont davon noch okay, aber eine Flugreise in die Karibik ist nicht mehr okay? Wo ist da meine Obergrenze? Ja, geht es überhaupt um Obergrenze? Ja, doch. Wenn Jesus die anspricht, die mehr begehren, als man für die Grundtatsachen des Lebens redet, dann redet er natürlich von einem zu viel Begehren, von einer Grenze. Und da gab es auch kein so Wischiwaschi geben, jetzt in dem Sinn, es kommt doch nur darauf an, dass man es dankbar genießt, dann ist schon alles okay. Dann muss man schon sagen, nein, wenn Jesus so kritisch, Jesus sagt nicht, ein Reicher kommt dann in den Himmel, wenn er dankbar ist, sondern Jesus sagt, ein Reicher kommt nicht in den Himmel und der Reiche ist der, der mehr hat oder mehr begehrt, als er für das normale, auskömmliche Leben braucht. Also schon ein Mengenbegriff, um das da geht. Aber was ist denn dabei eigentlich das Problem? Also es ist nochmal die Frage, warum warnt der Herr so sehr vor dieser alltäglich gefühlten Attraktivität von Reichtum und Haben und Geld und Besitz? Eigentlich ist es erstmal eine recht einfache Rechenlehre, dass Jesus nämlich sagt, alle diese reizvollen Sachen, alle diese Lebenslust und die vielfältige Gestaltung und die Freiheit, die du dabei erlebst, die will dir Gott eigentlich geben. Und diese Sicherheit gegen diese Unbilden des Lebens, die Angst vor der Zukunft, diese Sorgen, die will Gott dir eigentlich nehmen. Und Jesus sagt, im Grunde kannst du selbst entscheiden, willst du dich an Gott halten oder doch lieber an das, was du dir selbst erwirtschaftet hast. Denn Geld bedeutet halt ganz wesentlich Autonomie, Selbstständigkeit, eigene Macht, eigene Entscheidungsfähigkeit. Und zwar allem gegenüber, auch gegenüber Gott. Ja, und auch die Macht und das Ansehen unter den Leuten, denen das Geld so bringt, also den Reiz, den es hat, in der dicken Karre mit einem Chauffeur vorzufahren, also davon hält ja Gott sowieso nichts. Also Gott will einen liebevollen, einen demütigen Respekt untereinander. Also bitte diesen Aspekt des Reichtums soll man sich gleich abschminken. Also ziemlich einfach kann man sagen, Reichtum vermittelt entweder Dinge, die Gott sowieso nicht gut findet, oder er vermittelt die Dinge, die Gott dir eigentlich selbst geben will. Genau aus dem Grund ruft Jesus ja aus, glücklich ihr Armen, denn das Reich Gottes ist euer. Und zwar deshalb, weil die Armen diese Autonomie, diese Selbstbestimmungsfreiheit gerade nicht haben, sondern in vielerlei Weise angewiesen sind und deshalb wenig Mühe haben, sich zutiefst auf Gott angewiesen zu wissen. Und das ist ja Reich Gottes. Ich weiß zutiefst, dass ich auf Gott angewiesen bin und lebe das aus mit einem Leben. Ja, wer das so richtig ausleben kann, den preist Jesus selig. Und wenn Jesus sagt, selig ihr Armen, denn das Himmelreich ist euer, dann klingt ja mit, für die anderen, für euer Gegenteil, für die Reichen, ist das Himmelreich halt leider nicht. Wie wir es bei Kamel und Nadelöhr auch schon gesagt haben. Und durch die Freiheit und die Autonomie und die Selbstständigkeit, die das Geld und der Besitz so sehr schenken will, stehen sie halt dem Allerwichtigsten im Wege, nämlich Gottes Nähe selber. Die Lebenslust, die Gott geben will, die sich halt nicht kaufen lässt. Und die durch das, was sich kaufen lässt, eher verdrängt und in die Ecke geschoben wird. Gottes Trost und seine Fürsorge zu erleben, ist umso schwerer, je freier und selbstständiger und machtvoller ich bin und das Geld dazu habe. Insofern ist Reichtum immer trügerisch. Denn Reichtum, biblisch gesprochen, verspricht ja eigentlich ewiges Leben. Nämlich jetzt nicht zeitloses ewiges Leben, sondern ewiges Leben mit der Qualität, die Gottes Nähe haben will. Sicherheit, Stabilität und Freiheit. Und deshalb ist er in direkter Konkurrenz zu Jesus. Okay, vielleicht und sehr wohl kann Gott auch meinen eigenen Besitz als Instrument seiner Fürsorge benutzen. Er wird es aber keinesfalls, so sagt die Heilige Schrift, mit einem zu viel an materiellem Besitz tun. Nicht mehr seit der Verkündigung Jesu. Der trügerische Reichtum vertreibt das Wort Gottes aus dem Händen. Darüber hinaus muss natürlich zum Reichtum Besitz auch erwähnt werden, wie oft wird er mit Sünde erkauft. Reichtum gibt es ja nicht umsonst. Und vielleicht ein weiterer Grund, weshalb materieller Reichtum und Gott sich ziemlich feind sind, ist, dass viel Reichtum im Grunde geraubt ist. Und es ist alte christliche Tradition zu sagen, wer reich ist, hat es den Armen geraubt. Muss man mal so stehen lassen. Abgesehen davon, das betrifft jetzt die vielen Erben unter uns, wir sind ja so die Generation der Erben, wissen wir, wie viel von dem, was wir da erben, im Grunde unrechtes Gut ist? Wissen wir, wie es zusammengekommen ist? Wollen wir, dass da die Sünde der Väter auf die Kinder übertragen wird? Zumindest ein Problem, was das Erben angeht. Ja, und schließlich, und da hört ja Jesus auch nicht auf mit dem Thema, sagt er, der Reichtum generiert natürlich auch seine eigenen Sorgen. Das heißt, dass Reichtum Freiheit und Autonomie bringt, ist nur eine Teilwahrheit, selbst innerhalb der Welt, brauchen wir gar nicht von Gott reden, weil nämlich der Reichtum Sorgen bringt, der Besitz will gepflegt sein, der will versorgt sein, der kann verloren gehen. Und der Reichtum ist gar nicht sicher, der ist zutiefst unsicher. Und deshalb sagt der Jesus auch an der entsprechenden Stelle, bitte keinen materiellen Reichtum anhäufen. Da kommen sowieso, wie sagt er, die Motten fressen die Kleider, der Rost frisst das Eisen, ja, das Gold jetzt, aber die Diebe, genau, die Diebe graben nach und stehlen es euch. Also praktische Lebenserfahrung, was Jesus so hat erzählen hören, wie es einem auch noch geht, wenn man so scheinbar sorgenlos reich ist. Und darüber hinaus bringt der Reichtum dann noch Zank und Streit und, ach, ich glaube, der Kurt könnte zig Fälle berichten von Leuten, wo es über dem Erbe zu Streit und Zank und Todfeindschaft gekommen ist, wo man denen nur wünschen würde, da erlebt ihr auch ein Stück den Fluch des Geldes. Ihr Erben, euch könnt man nur wünschen, es hätte überhaupt kein Erbe gegeben, ihr wärt alle viel besser dran. Ja, die Macht und die Gewalt, die der Reichtum mit sich bringt, ist halt, dass er uns auch anschwindelt. Die natürliche Attraktivität, die er hat, damit schwindelt er uns an und besetzt uns innerlich und will auf den Thron, um das Wort eben noch zum Schluss aufzugreifen. Jetzt ist natürlich die praktische Frage, die wir auch in den nächsten Sonntagen noch mehr aufgreifen werden. Wie kriegt man diesen Herzokkupator, diesen Fremdherrscher auf unser Herz, dieses kraftvolle Begehren nach mehr Reichtum, wie kriegt man das eigentlich los? Und da drei ganz kurze Impulse noch. Das Erste, was man sagen muss, Vorsicht mit Scheinlösungen. Also Scheinlösungen sind etwa so, ich habe zwar viel Geld und Besitz, ich hätte auch gern noch mehr, aber innerlich bin ich da total frei. Ich habe, als hätte ich nicht. Da muss man sagen, das kommt so in der Schrift nicht vor. Jesus ist da nüchtern. Jesus sagt nie, der Reiche, der innerlich an seinem Reichtum hängt, sondern Jesus sagt, wer reich ist, der hängt daran. Und wenn einer sagt, ach, ich habe es, als hätte ich nicht, muss man immer ganz leicht fragen, warum hast du es denn dann noch? Also wenn du da so frei bist, dann kannst du es auch weggeben, ist doch kein Problem. Und dann, wie wir da überhaupt vorwärts kommen können mit diesem Problem? Es geht ganz gewiss darum, dass man auch die Begierden zähmt. Also diesen ganzen Gewinn, den wir am Anfang so gepriesen haben von Geld, dass ich weiß, die sind durchaus in mir und die gilt es zu zähmen. Und für diese Zähmung dieser Geldattraktivität ist natürlich der Königsweg, dass wir uns wirklich die göttliche Alternative vor Augen haben. Dass wir sagen, bei Jesus gibt es dasselbe, was das Geld verspricht, nur in ganz anderer Qualität. Also, dass man sagt, diesen Schatz im Himmel, von dem Jesus redet, den es ja jetzt schon gibt, das heißt nicht ein Schatz in der Zukunft, sondern jetzt reich bei Gott sein, das kannst du jetzt schon haben, aber nur dann, wenn du keine Schätze auf Erden sammelst. Das ist eine Alternative. Und je mehr man sich für den Schatz im Himmel begeistert, desto lockerer und unberührter wird man ja dem Schatz auf Erden gegenüber sein und sich leben. Gut, und dann, wenn das so klar geworden ist, dann ist sicher der Platz frei für ein vernünftiges, gottesnahes Abwägen, dass ich mit dem Besitz, den ich ja nun auch nun habe, mit der Frage, wo ist die Grenze, wo das lebensnotwendig überschritten ist, wirklich unablässig vor Jesus komme. Und indem ich auch ruhig sagen kann, ja, Jesus, diese Attraktivität von Geld und Besitz, die will da immer wieder aufflammen und die kenne ich. Jesus, das muss ich vor dir leben. Bitte gib mir Antwort in den konkreten Dingen meines Lebens, wo es um Geld und Besitz geht, gib mir Antwort. Was soll ich tun? Und dann wird Jesus ganz gewiss sagen, das ist ja prima, dass du das erkannt hast, dass du erkannt hast, wie ernst das Dilemma ist. Und nun Lass uns zusehen, wie das praktisch für dich aussehen könnte. Also ordentlich was abgeben, ist schon mal eine gute Idee. Aber was sonst? Und darüber wollen wir in den nächsten Sonntagen auch noch weiter hören. Für heute genug. Amen. Ich bete. Herr unser Gott, wir danken dir für dein Wort, wo es uns auch nicht so ganz passt in unser natürliches, menschliches Seelenleben und Handeln. Wir bitten dich einfach, weil wir wissen, das ist auch nicht so ein einfaches Problem. Wir bitten dich, dass du uns an der Hand nimmst, jeden Tag neu und damit vorwärts bringst und einfach uns erleben lässt, dass uns ein reicher Lohn dafür bereit liegt, dein Dasein in unserem Herzen, nämlich der Schatz im Himmel. Danke dafür, segne du uns.